Namen Gottes des gnädigen, des barmherzigen, aller Lobpreisgebiet, Gott, den Erhabenen, den Herrn, den Rechten, den Frieden, den Segen sein mit unserem Propheten Mohammed, Friede sein mit ihm, seinen reinen Erdgott, die unfehlbaren, reine Asumin, Friede sein mit ihm. Gott, der Erhabene, möge er in diesen Nächten und bei dem Recht von Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam, unsere Herzen mit dem Licht der koranischen Erkenntnisse und den Lehren der Ahle Bayt, vor allem die Velayat und die Liebe zu Imam Hussein alayhi salam, erleuchten mit einem Salawat. Wenn ich die Haupt- und die Kernpunkte der gestrigen Vorträge für Sie zusammenfassen möchte, müssen wir sagen, dass Gott der Erhabene ein inneres, heiliges Verständnis, ein Schur uns gegeben hat, auf Basis seiner Weisheit und auf Basis der göttlichen Liebe. Dieses wird als Verstand bezeichnet. Ich bitte die Lautstärke eurer Kopfhörer etwas runterzudrehen. Es scheint eine gewisse Störung hervorzurufen. Das Kern der Vernunft ist auf Basis seiner Eigenschaften zu erkennen, denn Wesen, die als Mujarrad bezeichnet werden, unter denen auch, zu denen auch der Mensch gehört, werden die Wahrheit der Vernunft in diesem Leben nicht verstehen können. Und die wichtigste Eigenschaft des Vernunftes ist es, dass es ein inneres Erkennungsorgan, ein inneres Erkennungsinstanz ist, die Allah von seinem eigenen Licht erschaffen hat. Daher ist die Aufgabe der Vernunft zu erleuchten. Dort, wo Vernunft am Werke ist, ist es erleuchtet. Die Aufgabe der Vernunft ist, Recht zu leiten. Meine lieben Schwestern und Brüder, sehen Sie, wie liebevoll dieser Schöpfer ist. Gott hat uns zwei Führungen gegeben. Einmal von innen, einmal von außen. Das sind die Propheten, die Awliya, der heilige Koran, die die Menschen an die Hand nehmen sollen und ihn zum Wege der Glückseligkeit führen sollen. Und zweitens in seinem Inneren. Das heißt, dass Gott sich nicht beschränkt auf diese rein äußerlichen, rechtleitenden Instanzen, sondern sagt, dass, oh ihr Menschen, ich in eurem Inneren ein lichterfülltes Wesen gelegt habe, dass wenn ihr dieses nutzt, ihr niemals in der Dunkelheit sein werdet. Wenn ihr dieses nutzt, dann werdet ihr niemals einen falschen Weg gehen. Ihr werdet niemals die Wahrheit unbeachtet und unberücksichtigt lassen. Das ist das, was dich recht leitet. Und das ist das, was in unseren Überlieferungen auch mitgegeben wird. Und in den Versen des Heiligen Korans. Es scheint mir, Ihnen heute Abend eine Überlieferung vorlesen zu wollen, der wirklich außergewöhnlich ist. Imam Qasim alayhi salam, achten Sie bitte genau auf das, was ich Ihnen sagen möchte, hat eine ausführliche Revayat, der auch sehr lang ist. Und es wäre schön, wenn Sie eines Tages sich den Text anschauen werden, an Herr Shaum ibn Hakam gerichtet, über den Verstand. 3-4 Seiten in Du'aful Uhul aufgeführt, in Beharul Anwar aufgeführt, کتاب العقل و الجهل این اصول کافی کتاب العقل و الجهل eine sehr schöne Überlieferung. In einem Auszug in dieser Überlieferung sagt der Imam Kasim zu Hisham: Hisham, weißt du, was Luqman zu seinem Sohn gesagt hat? Sie wissen, Luqman war ein Weise, Luqman der Weise wird er auch genannt. Luqman sagt, man hat 400 göttliche Propheten erleben dürfen. 400 göttliche Propheten, die er gesehen hat. Und er war Schüler von 400 göttlichen Propheten. Und er hat 8000 Weisheiten von ihnen gelernt und dieses in seinem Leben angewandt. Und wurde daher als Luqman der Weise von den Menschen aufgerufen. Er sagte zu seinem Sohn: Mein Sohn, ich, der dein Vater bin, habe von vielen göttlichen Propheten Weisheit gelernt. Aber mein Sohn, ein junger Sohn, Bonayir, sagt er, ich möchte dir einen Satz sagen, der sehr wichtig ist. Mein Sohn, dieses Meer ist ein, ist, diese Dunya ist ein tiefes Meer. Hören Sie bitte mit Ihrem Herzen zu. Viele sind in diesem Meer ertrunken. Viele sind in diesem Meer zugrunde gegangen. Mein Sohn, wenn du nicht ertrinken willst, möchte ich dir als dein Vater eine besondere Empfehlung machen. Meine Brüder, meine Schwestern, liebe Zuhörer, o ihr Anhänger von Hussein, kommt und lasst heute Abend diese Empfehlung, diesen Ratschlag dieses weisen Mannes an seinen Sohn ernst nehmen. Wisset, dass unser aller Segen daran liegt. Wenn diese Dunya also ein tiefes Meer ist, Sie wissen, manchmal kommen Stürme auf, hohe Wellen, die sich im Meer herumtummeln. Da brauchen wir ein außergewöhnlich starkes und widerstandsfähiges Schiff, dass wir diesen Wellen trotzen können. Er sagte, mein Sohn, baue ein Schiff für ein solches Meer, den man die Dunya, das Leben nennt, brauchst du ein Schiff, baue diesen Schiff. Du brauchst ein Schiff. Was ist dieser Schiff? Frömmigkeit, Taqwa, Gottergebenheit. Bitten Sie, inshallah, dass ich eines Nacht für Sie über Taqwa sprechen darf. Wir sagen das stets und die Zeit, unsere Zeit nähert sich dem Ende zu, aber es gibt noch so viele Themen, was zu besprechen wären. Er sagt, mein Sohn, dein Schiff muss die Taqwa sein, Frömmigkeit. Was bedeutet das, sich von Sünde loszusagen, Gott ergeben zu sein? Taqwa bedeutet, sündigen zu können, aber es nicht zu tun, weil es Allahs Wohlgefallen nicht findet. Und der Vater sagt, jedes Meer hat einen Strand und dieser Strand sollte für dich das Erreichen Allahs sein. Dieses Schiff, was wir brauchen, ist das Schiff des Taqwas. Und der Hafen, den wir ansteuern, der Hafen des Erreichen Gottes. Sie wissen ja, alte Schiffe, Segelschiffe haben eine Segel. Der Vater sagt, und deine Segel sollte das Bauen auf Gott, das Vertrauen auf Allah sein. Tawakkaltu ala Allah, Tawakkul, sich Allah anvertrauen. Dieser Schöpfer hat eine unbeschränkte Macht. Schauen Sie mich an. Wenn Allah will und diesem Jugendlichen hier einen Segen geben will und sich die gesamte Welt zusammentut, wird es Gott nicht aufhalten können. Wenn Gott den Willen hat, diesem Herrn eine Tür zu öffnen, kann die gesamte Welt diese Tür nicht verschließen. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah ist Herr aller Dinge. Und Seine Macht erstreckt sich über allem. Salman ist zum Propheten gekommen. Ich habe Angst, das zu sagen und von meinem Gespräch abzukommen. Dass Salman eine solche Dimension erreicht hat. Was denken Sie, was der Propheten gesagt hat? Salman, dieser alte Mann, der Zarathustra war, den Islam annimmt und zum Propheten kommt und sagt, O Prophet, ich suche ein Leben lang nach Allah. Ein Leben lang suche ich nach Vervollkommnung. Ich habe es nicht finden können. Ich bin hier an Ihre Haustür gekommen. Sagen Sie mir doch einen Satz, damit ich damit losziehen kann. Lassen Sie uns auch diesen Satz heute zusammen sagen. Wissen Sie, was der Prophet Salman sagte? Er sagte, Salman, lebe in dieser Welt so, als ob du ein einsamer Mensch bist und niemanden hast. Niemanden, der dich beschützt, kein Freund. Das alles, was du hast und auf das du dich stützt, Allah ist dein Vater, Allah, dein Freund, Allah, deine Hoffnung, Allah. O Freund, und es gibt keinen Freund außer dich. Das lesen Sie alles in dem Bittgebet der großen Rüstung, Joshan Kabir. Ihre Hoffnung soll nur Allah sein und wir sollten voller Hoffnung sein. Wir sollten voller Hoffnung leben. Sehen Sie, und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Jedes Schiff hat einen Kapitän. Sagt der Vater. Der Kapitän dieses Schiffes sollte wer sein, mein Sohn? Dein Verstand. Es ist der Verstand, der dich leiten soll. Und jedes Schiff hat eine Mast. Und diese Mast sollte die Geduld sein. Also ist der Verstand der Kapitän unseres Schiffes und in diesen turbulenten Meer und zwischen den ganzen Wellen und den Auf- und Abs ist es der Verstand, die Rechtleitung durch den Koran und durch den Propheten und durch die Imame, der uns ans sichere Hafen führt, sonst nicht. Wenn wir es den Verstand fragen, konzentrieren Sie sich bitte ab jetzt, lassen Sie sich nicht ablenken, seien Sie voll und ganz bei mir. Der Verstand will uns jetzt recht leiten. Was tut er? Das Erste, was der Verstand tut, ist Folgendes. Meine Brüder, Gott hat uns ein Vermögen gegeben. Und dieses Vermögen ist sehr, sehr wichtig. Und das ist unsere Glauben, unsere Weltanschauung, unsere Ansichten. Warum sind diese Weltanschauungen denn so wichtig, könnten Sie sich fragen. Weil die Menschen ihre Persönlichkeit, ihr Leben, ihre Beziehungen mit ihrer Umwelt auf Basis ihrer Weltanschauungen aufbauen. Der Heilige Koran sagt, ihr alle handelt nach den Gedanken und nach eurer Welteinschauung. Diesen Satz kennen Sie wahrscheinlich von früher. Die Menschen leben so, wie sie denken. Kennen Sie doch wahrscheinlich diesen Spruch, oder? Wenn wir denken, wenn wir sagen, dass die Wahrheit, das Wesen dieses Geschöpfes genau dieses ist, dann sagen wir nichts Falsches. Molavi sagt genau das Gleiche. Oh Bruder, du bist deine Gedanken, sonst bist du Haut und Knochen. Wenn deine Gedanken blumig sind, dann wirst du zu einer Blume. Wenn deine Gedanken zu einer blumig sind, dann wird auch dein Leben zu einer Blume. Und wenn es dornig ist, wirst du wie ein Dorn. Erwarte nicht, dass dein Leben dann wie das Leben einer Blume ist. Schön ist, wohl anzusehen und gut zu riechen. Wenn meine Gedanken irdisch sind, sollte ich nicht erwarten, dass meine Gedanken himmlisch sind. Das ist unmöglich. Daher haben die Propheten an erster Stelle mit dem Verstand was getan? Die wichtigste Eigenschaft des Verstandes ist es, unsere Sichten zu korrigieren, unsere Weltanschauung zu korrigieren. Dass wir von allem das sehen, was richtig ist und das Wahre sehen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir alles so sehen, wie es wirklich ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir realistisch sind, dass wir wahrheitsgemäß die Dinge sehen und verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt viele, die vieles sehen, aber gewiss nicht so, wie es sein sollte. Daher sagt der verstorbene Mullah Sadr in Asfahan ein Bittgebet vom heiligen Propheten. Und er sagt, der Prophet hat stets dieses Bittgebet aufgesagt. Lernen Sie dieses auswendig, sagen Sie das in Ihrem Qunut, in Ihrer letzten Niederwerfung, in Ihrem Nachtgebet. Der heilige Prophet sagte stets, hebe deine Hand hoch, lassen Sie uns alle dieses Gebet aussprechen. Oh Allah, zeige mir alles so, wie es ist. Möge Allah uns den Segen geben, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, ihr Wesen zu sehen, ihre Wahrheit zu sehen. Mein Herr, hilf mir, dass ich die Wahrheit dieser Welt sehe. Nichts Umgekehrtes oder dem Entgegengesetztes, was mich vom Weg abführt. Ich sollte die Glückseligkeit wirklich in die Wahrheit der Glückseligkeit sehen und danach zu suchen. Ansonsten könnten die Törichten und der Törichte mich vom Weg abbringen. Es gibt einen Schauspieler in Iran, dessen Namen ich nicht nennen will. Man fragte ihn in einem Interview, was ist Glückseligkeit, glücklich sein aus Ihrer Sicht? Dieser große Schauspieler, der auch sehr bekannt ist, alle Menschen kennen ihn, wenn er das sagt, dann führt er mich vom Weg ab. Jetzt hat mir die Wahrheit nicht gezeigt. Er hat mir nicht die Wahrheit gesagt. Als man ihn fragte, was ist für Sie glücklich zu sein, er hat einen Satz wiederholt, dreimal wiederholt. Er sagte, glücklich zu sein bedeutet, Geld zu haben, Geld zu haben, Geld zu haben. Wenn du glücklich bist, wenn du Geld hast, bist du glücklich. Wenn du kein Geld hast, bist du arm dran, unglücklich. Ist das wirklich so? Allah, lass mich wirklich das Wesen und der Kern des Ruhmes sehen. Allah, lass mich den Wesen des Akhirat, des Jenseits sehen. Dass ich als Mensch meine eigene Wahrheit sehe. Menschen, die ihre eigene Wahrheit nicht sehen, werden sich gefangen fühlen. Und sich narzisstisch und sich selbst widmend, egoistisch und hochmütig entwickeln. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, dass ich nur meinen Körper anbete und außer diesem Gott habe ich keinen anderen Gott. Ist das so? Es gab eines Tages, wo die Menschen Steine anbeteten. Und verzeihen Sie bitte, dass ich das sage. Die Menschen waren sogar so weit angekommen, oder sind auch so weit angekommen, dass es nicht wenige gibt auf dieser Erde, die den Menschen anbeten. Wo ist der Verstand der Menschen? Wie weit kann man noch abdriften? Wie töricht kann man sein? Der Verstand zeigt mir dies. Menschen, die vernünftig sind, sind weise. Was ist der Unterschied zwischen einem Wissenden und einem Weisen? Der Weise sieht die Wahrheit. Ein Hakim sieht die Wahrheit. Ein Mensch, der Erkenntnis hat, sieht alles mit der Kraft seines Verstandes von innen und mit der Kraft des Schar'a von außen durch Allahs Gesetze und göttliche Gebote und durch die Anleitung des Propheten und der Imame das Äußere. Wenn er also das Innere und das Äußere sieht, wird er auch damit auf dem richtig eingehen können. Er wird nicht den falschen Weg gehen. Er sieht ja dann seinen Weg. Er wird niemals seinen Fuß dorthin setzen, wo eine Gefahr für ihn ausgeht. All dieses war nur eine Vorrede, eine Einführung. Alles, was Sie bisher von mir gehört haben, war nur eine Einführung. Die ganzen Nächte. Genau hierfür. Wir untersuchen ja die Rolle und den Stellenwert des Vernunftes in einem glückseligen Leben. Bei Allah, ich schwöre euch, wenn heute Nacht ihr das zuhört, was ich euch zu sagen habe, so wie Allah und die Vernunft es uns sagen, dann wisset, dass ihr einen großen Teil der Glückseligkeit in eurem Leben finden werdet. Das ist dieser Punkt. Lassen Sie uns den Verstand aufsuchen und sagen, oh Verstand, von unserem Innen und Mola und die Rechtleitung Allahs von außen, wie müsste meine Betrachtung, mein Blick auf das Leben sein? Was bedeutet das Leben? Ist das der Blick, den wir haben? Unser Verhalten sagt, nein, das ist nicht die Sicht, die wir haben. Das, was wir in der Gesellschaft, in den Familien, auf den Straßen, im Bazar sehen, von diesen Menschen sehen, zeigt, dass wohl unsere Sichten nicht vernünftig sind, nicht religiös sind, nicht göttlich sind. Ein Moslem muss das verstehen. Wie müsste mein Blick auf das Leben sein? Der heilige Koran und die Rewayat und die Überlieferungen und der Verstand sagen, dass du als ein Moslem, und darüber sprechen wir miteinander, du als ein vernünftiger Mensch, als ein Mensch, musst dein Blick auf das Leben so sein. Jeder Einzelne von uns muss sein Blick auf das Leben und auf die Familie muss so sein, dass es eine sehr heilige, ein heiliger Blick oder Wertschätzung aufs Leben ist. Was bedeutet das? Ich erkläre es Ihnen gerne. Wenn dieser Jugendliche wirklich vernünftig denkt und man ihn fragt, mein lieber Jugendlicher, was ist das Heiligste für dich? Das Wertvollste, die wertvollste Gemeinschaft, den ihr als Muslime kennt. Welches ist es? Er sagt, die Familie, die Gemeinschaft der Familie. In unserer Religion gibt es nichts Wertvolleres als das. Ein Mann, ein Mensch, der das Leben als etwas Wertvolles sieht, dafür einen Wert beimisst. Bitte trennen Sie die Dunya vom Leben. Das Diesseits vom Leben. Sehen Sie, wir müssen das Leben vom Diesseits selbst trennen. Viele denken, wenn die Religion kommt und das Diesseits verdammt, dann verdammt es das Leben. Nein, nein, so ist es nicht. Machen Sie keinen Fehler. Wenn Sie ein glückseliges Leben, ein Leben in Ruhe haben wollen, ein Leben, in dem Sie zu einer Entspannung kommen wollen in Ihrem Leben, dann brauchen Sie den Verstand. Lassen Sie mich hier einen Punkt sagen. Hören Sie mir bitte gut zu, liebe Frauen, liebe Männer. Ein erzieherischer Punkt. Wenn Sie etwas korrigieren wollen, dann sagen Sie zuerst seinen Wert. Bis man den Wert einer Sache nicht weiß, wird man auch nicht sich bemühen, es etwas zu verändern. Wenn Sie zum Beispiel wollen, dass Ihr Kind gut erzogen wird, sagen Sie ihm zuerst, wie viel er wert ist. Sag, dass du wirklich ein wertvoller Mensch bist mit solchen und diesen Eigenschaften. Wenn ein Vater, wenn eine Mutter kommt und stets seinem Kind sozusagen erniedrigt, verbal, mit der Hand, was auch immer, dieses Kind erniedrigt, bis dieses Kind wirklich glaubt, dass er wertlos ist, keinen Wert hat, dann werden auch tausende Psychologen dieses Kind nicht korrigieren können, nicht erziehen können. Es ist dann vorbei. Amirul Mu'minin sagt, von diesem erniedrigten Mensch, der das dann auch irgendwann glaubt, sollst du keine Hoffnung mehr auf das Gute haben, sondern du solltest dich vor seinen Unruhestiftungen schützen. Das heißt, wenn der Mensch nicht beigebracht bekommt, sich Wert beizumessen, und wenn er selber sich selber keinen Wert zuordnet, dann sagt Amirul Mu'minin, suche Zuflucht vor einem solchen Menschen. Es ist völlig egal, wem dieser Mensch sich verkauft und hingibt, ob es der Satan ist oder jemand ist, der satanische Eigenschaften hat. Von ihm wird großes Unheil ausgehen. Daher sind diese Dimension unserer Religion weniger bisher erwähnt worden. Hören Sie bitte genau zu. Schwestern und Brüdern, die ihr jetzt meine Stimme hört, es ist unmöglich, dass wir ein Leben in Glückseligkeit und in Glück und Zufriedenheit führen, außer wenn wir werteorientiert und sozusagen mit einem heiligen Blick auf das Leben schauen, es als heilig sehen. Warum sage ich das? Erstens, Surah Mubarakirun, Vers 21. Diejenigen, die es können, rezitieren es bitte mit mir. Der Sabbat, der Segen soll an unseren Herrn Ali Akbar gewidmet werden.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun.
O ihr Menschen, ich Gott sage, dass die Familie und die Gemeinschaft der Familie ein Zeichen Allahs ist, Ayatullah. Und wenn ihr tiefer geht, dann ist das nicht nur ein Zeichen, es sind die Zeichen Allahs für Menschen, die yatafakkarun, für Menschen, die nachdenken, für Menschen, die ihren Verstand benutzen. Sie haben diese Verse wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Ich möchte es Ihnen nur etwas heute erklären. Sehen Sie, es gibt zwei Punkte. Denken Sie nicht, dass es ein schwieriges Thema ist. Es ist ein sehr einfaches Thema. Sie müssen aufmerksam sein. Ich möchte Ihnen diese Verse so erklären, wie es wirklich ist. Zwei Dinge. Einmal das Zeigen. Zweitens jemanden ein Zeichen geben. Jemand zeigt mir ja, wer ist Hamidara? Ich zeige hier. Hier ist Hamidara. Hamidara ist der Herr hier, der vorne sitzt. Für seine Gesundheit und eure Gesundheit bitte ich um ein Salawat. Das ist, wenn ich Ihnen Hamidara zeigen soll. Wenn etwas anwesend ist, können wir es zeigen, können wir darauf zeigen. Etwas, was da ist. Aber was ist ein Zeichen? Was ist ein Zeichen? Zum Beispiel, wenn ich frage, dieses Hauptbahnhof, wo ist dieses Hauptbahnhof? Es ist ja nicht hier. Weil es nicht hier ist, verborgen, nicht hier ist, geben wir ein Zeichen. Und sagen, Sie müssen hier in diesen Bus einsteigen, bis dorthin gehen, dort aussteigen, das sind die Zeichen. Dinge, die verborgen sind oder nicht sichtbar sind, gibt man mit einem Zeichen an. Dinge, die sichtbar sind, zeigt man. Gott sagt, hören Sie zu, hören Sie bitte zu. Allah sagt, meine Diener, viele der Wahrheiten von mir, vom Allah, sind in dieser Welt verborgen. Du kannst sie nicht sehen, außer wenn du die Zeichen folgst, die ich dir gegeben habe. Einer dieser klaren Zeichen, die du, mit der du die Wahrheit dieser Welt sehen kannst, ist dein Leben. Es ist ein Zeichen von mir, deinem Schöpfer. Nicht nur ein, es sind Zeichen. Es sind Zeichen von mir, nicht der Zeichen. Nicht ein Zeichen, sondern die Zeichen. Die Zeichen meiner Gnade, meiner Macht, meiner Liebe, meiner Barmherzigkeit. Dieses Zeichen, dass ich Rabbul Alamin, der Herr der gesamten Schöpfung bin. Alles, was du willst, ist in der Familie. Nimm es, um zu mir zu gelangen. Was wird uns diese Verse da sagen? O ihr, die ihr nachdenkt. Die nachdenken, sagt die Vers, richtig? Allah wird uns sagen, ihr, die ihr nachdenkt, ihr, die ihr vernünftig seid, ihr, die ihr euer Vernunft benutzt. Euer Leben ist heilig. Warum ist euer Leben heilig? Weil es ist eine Gemeinschaft, eine Möglichkeit, Allah zu suchen, Allah zu finden, Allah zu erleben. Wenn ich diesen Jugendlichen frage, ist die Imam Ali Moschee heilig? Ja, warum? Weil es ein Ort ist, in dem man Gott anbietet. Einige denken, dass nur die Moschee ein heiliger Ort ist. Einige denken nur Masjid Hussein, Schrein, Mekka, Kaaba nur ein Ort ist, in dem man Gott sucht. Nein. Die Familie ist vor allen anderen Orten und vor allem anderen eine Möglichkeit, Allah zu suchen. Ich hatte in der Universität in Teheran einen Vortrag. Nach meinem Vortrag kam ein Student zu mir und fragte, das sage ich völlig ernst, Allah, du bist mein Zeuge. Ich habe bis Rom wirklich Tränen geweint, aus Freude, weil ich einen vernünftigen Menschen gesehen habe, der mir eine Frage gestellt hat. Wisst ihr, was er mich gefragt hat? Was fragen wir, wenn wir heiraten wollen? Ich suche einen Partner, was soll ich tun? Aber dieser Jugendliche kam zu mir, dieser Student, und sagte nicht, Hajara, ich will einen Partner für mein Leben finden. Wissen Sie, was er gesagt hat? Wie viele von euch sehen ihre Frau oder ihren Ehemann so? Wenn ihr sie so nicht anschaut, dann habt ihr keine religiöse Sichtweise. Das macht ihr das Leben kaputt. Wissen Sie, was er fragte? Er sagte, Hajara, ich suche nach einem Partner, um Allah zu dienen. Ich suche nach einem Partner, mit dem ich Allah dienen kann. Nach wem soll ich suchen? Und als ich das hörte, hatte ich ihn mit weit geöffneten Augen angeschaut. Ich sagte, wo hast du das gelernt? Er sagte, von meinem Herrn Ali a.s. Als er kam und der heilige Prophet sagte, am Tag darauf fragte der Prophet, O Ali, wie hast du deine Frau, meine Tochter, vorgefunden? Er sagte, sie ist die höchste Gabe Allahs, höchste Begleiterin, um Allah zu dienen. Bevor wir also Lebenspartner werden, werden wir in der Anbetung und Dienerschaft Allahs zu partnern. Weil die Familie ein Ort ist, in dem man Gott sucht. Wissen Sie, was Familie bedeutet? Familie ist eine Gemeinschaft. Frau, Mann, Kinder zusammenkommen, einander helfen, unterstützen, damit sie Allah dienen können. Wie heilig ist dieses? Vielleicht hatten sie das bisher noch nicht so betrachtet. Ist die Familie also ein Ort, in dem man nach der Dunya, nach der Diesseits sucht? Eine Gemeinschaft, nach der man nach Gelüsten geht? Ist es eine Gemeinschaft, in der man nach dem Leben frevelt oder nach den Trieben giert? Eine der weiteren Zeichen Gottes ist dieses. Achten Sie bitte, schenken Sie mir bitte Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie mir bitte heute mit Ihrem Herzen zu. Ich weiß, dass Sie mir zuhören, aber das, was ich Ihnen vortrage, kommt vom Herzen und ich will, dass es Ihren Herzen erreicht. Deswegen bin ich etwas sensibel. Ich möchte Ihre volle Aufmerksamkeit. Das Leben ist ein Geschenk, den Allah mit seiner Gnade und Barmherzigkeit uns selbst gegeben hat, jeden Einzelnen von uns. Wir sind keine Besitzer dieses Lebens. Allah ist der Besitzer allem, was wir haben. Allah hat es uns nur gegeben und geschenkt. Und sagt, das ist mein Geschenk an euch, dieser Ehemann, diese Ehefrau, dieses Kind. Wenn Allah zum Beispiel niemandem ein Kind geben will, dann können sie noch so viel versuchen, sie werden kein Kind bekommen. Das sind Geschenke Allahs. Dieser Jugendliche hört sehr gut zu. Ich möchte mit ihm sprechen. Ich möchte mit dir debattieren, mein Bruder. Ich will keinen Monolog hier führen. Mein lieber Jugendlicher, so wie Sie hier sitzen, Sie sehen gepflegt aus. Und wie schön ist es, dass die Muslime gepflegt aussehen. Wie schön ist es, dass unsere Umgebung eine gepflegte Umgebung ist. Unsere Kleidung, gepflegteste Kleidung ist. Und wie schlecht ist es, dass, wenn man hier rausgeht, die Menschen, die Umwelt verunreinigen und Essensbehälter unterwegs schmeißen. Sie haben die Anfänge des Islams nicht verstanden. Der heilige Prophet hat das Geld, was er für die Pflege ausgab, das, was er für die Pflege, für das Parfüm, für die Öle verwendete, um sich selbst zu pflegen, war viel mehr als das, was er zu sich nahm als Essen. Und wir sollen dann hier essen und hier die Behälter und die Schalen auf dem Weg irgendwo wegschmeißen. Solche Menschen haben das Alphabet des Islams nicht verstanden. Lassen Sie mich mit diesem Jugendlichen reden. Wenn du jemanden, den du sehr liebst, dir ein Hemd schenkst, was tust du damit? Kannst du nicht antworten? Kannst du kein Persisch? Ich passe darauf auf. Ich frage Sie jetzt. Achten Sie bitte auf diese Frage. Lassen Sie uns gemeinsam diese Reise beginnen, damit wir alle verstehen, worum es hier geht. Sehen Sie, stellen Sie vor, dass dieser Freund, der Ihnen jetzt ein Stück Tuch gekauft hat, geschenkt hat oder ein Hemd geschenkt hat, nur nach Mekka gefahren ist. Und so wie er in Arafat gerade dabei war, sein Bittgebet zu äußern, auf einmal seinem Imam begegnet ist, dem Fürst der Zeit. Lassen Sie uns das vorstellen als Beispiel. Man sagte zu ihm, du, ich will dir dieses Hemd, will ich dir mit meinen eigenen Händen schenken. Und dann schenkt er ihm noch ein Hemd und sagt, das ist für deinen Freund. Bei Gott, dieses Hemd, was sie durch die Hand von Imam Zaman bekommen, was tun sie damit? Wie sehr achten sie darauf? Wie wertvoll ist dieses für sie? Sie bringen es, sie werden es irgendwo in eine Ecke stellen, sie werden es parfümieren, sie werden es auf ihr Gesicht legen, sie werden es küssen. Werden sie damit ihr Schweiß wischen? Ja? Nein. Würden Sie mit diesem Hemd oder mit diesem Tuch, was Ihnen der Fürst der Zeit gegeben hat, verzeihen Sie mir, oh Fürst, aber nur als Beispiel, würden Sie damit Ihre Schuhe wischen, würden Sie damit Ihre Nase putzen, warum nicht? Warum nicht? Weil es wertvoll ist für Sie, weil es einen Wert hat. Es ist mir durch die Hand meines Imams gegeben worden. Ich muss es hüten, bewahren, darauf achten, reinhalten. Wenn das so ist, meine Lieben, bei Gott, bei meiner Mutter Fatima Zahra, bei meinem Herrn Ali a.s., bei allem, was für mich heilig ist. Ich schwöre, meine Herren, meine Schwestern, das Leben, was uns Allah gegeben hat, Frau, Kind, Haus, Hof, ist uns von Allah gegeben worden. Ein Schöpfer, von dem Imam Zaman sagt, ich bin der Diener des Schöpfers. Ich bin sein kleiner Diener. Wenn es so wertvoll ist, warum machen Sie es kaputt? Sagen Sie es mir. Warum verunreinigen Sie es? Warum ziehen Sie es in den Dreck? Warum mischen Sie sie mit Sünde und mit dem Verbotenen? Warum? Weil wir immer noch nicht unsere Sicht auf das Leben nach den Werten der Religion, nach der Religion gerichtet haben und wir unserem Leben keinen Wert beimessen. Man hat uns reingelegt und vom Weg abgeführt. Und wir waren nicht in der Lage, uns zu helfen. Ein Mensch, der zu diesem Status kommt, wird zu Muqaddasa Ardabili. Kennen Sie Muqaddasa Ardabili? Möge Allah seine Seele gnädig sein. Er sagte, ich bin Imam Zaman so oft begegnet, ich habe Imam Zaman so oft in meinen Arm genommen, dass ich stets seine Wärme an meinem Körper spüre. Ich habe so oft mit Imam Zaman gesprochen, dass wenn ich hinter der Wand seinen Namen höre und ihn nicht sehe, ich ihn von seiner Stimme aus kenne. Herr Muqaddasa Ardabili, was hast du gemacht, dass du so heilig geworden bist? Dass du dann von den Menschen als Muqaddas bezeichnet wurdest? Er sagte, ich habe gut gelebt. Ich habe rein gelebt. Ich habe nicht erlaubt, dass dieses Geschenk Gottes verunreinigt wird. Wie weit im Ressassol Olamor des verstorbenen Tony Corbonet wird gesagt, dass Muqaddasa Ardabili einen Fate hatte, neben einem Ort, der Imam Hussein gewidmet war. Sie wissen, Olamor waren auch damals Fate-Arbeiter oder Bauer. Als er mit seiner Kuh sozusagen die Erde aufbereiten wollte, kehrte seine Kuh irgendwann zurück, weil die Erde bzw. sein Feld, der angrenzte an einem Feld, der Imam Hussein gewidmet war, sozusagen kreuzte. Und er sagte, ab diesem Augenblick werde ich dieses Feld nicht mehr bestellen. Es kann sein, dass die Erde von dem Feld der Imam Husseins mit meiner Erde vermischt ist. Und ich will nicht das Recht von Imam Hussein für mich veranschlagen und vereinnahmen. Das heißt, er will noch nicht mal, dass ein Stück Erde, was nicht ihm gehört und was nicht zu seinem gehört, was dazu führen würde, dass das, was er hat, Unrecht ist, hat er nicht zugelassen. Der heilige Prophet sagt, alle zusammen.
Farmut Favalloh. Favalloh nadore, na, Favalloh nadore. Farmut mo bunia fil islami banaon ahab wa a'azlu ila Allah min at-tazwij.
Im Islam und in meiner Religion gibt es kein Gerüst, keine Gemeinschaft, die beliebter ist, die heiliger ist, die mir wertvoller ist als die Gemeinschaft der Familie und des Lebens. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Das ist die heiligste Gemeinschaft. Heiliger als die Moschee. Heiliger als die Husseinie. Heiliger als alle anderen islamischen Orte, die wir kennen und haben. Aber wir haben stets unseren Kindern nur gesagt, die Moschee ist heilig, dieser Ort ist heilig, dieser Ort ist heilig. Mach es nicht kaputt, spiel da nicht rum. Obwohl wir eigentlich sagen sollten, das Leben ist heilig, mein Sohn, meine Tochter, das Leben ist heilig, schütze es, bewahre es. Wenn jemand es verstanden hat und akzeptiert hat, dass die Familie der heiligste Gemeinschaft ist, hat es da drei Wirkungen, die ich nur ganz schnell ansprechen kann. Die erste Wirkung, wenn jemand diese Sicht auf das Leben hat, ist die erste Wirkung, dass er auf sein Leben Acht geben wird. Auf sich, seine Frau, seine Kinder, seine Familie wird er nicht verunreinigen. keiner Sünde, er wird sich keiner Sünde hingeben. Daher sagt der Heilige Koran, dieses Leben, was ich für euch vorgesehen habe, ist ein reines Leben. O ihr meine Diener, ein religiöses Leben ist ein reines Leben. Warum ist euer Leben, warum ist unser Leben nicht rein? Weil wir die heiligen Schranken nicht bewahren, weil unsere Sicht nicht auf das Leben vernünftig ist. Und ich, dann wäre es sonst so, dass ich nicht nur selber mein Leben nicht verunreinigen würde, sondern auch niemanden erlauben würde, dieses zu tun. Darum ging es bei dem Streit von Imam Hussein und Yazid. Ihr seid doch hier zur Trauer von Imam Hussein hier. Ihr, die ihr meine Stimme hört. Der wichtigste Streitpunkt zwischen Imam Hussein und Yazid war folgendes. Yazid, du willst das Leben der Menschen verunreinigen. Du willst das Leben der Menschen in den Dreck ziehen. Ich, Hussein, werde ein solches Leben nicht akzeptieren. Ich bin bereit zu sterben, aber ein solches Leben nicht zu akzeptieren. Ich sagte bereits, wenn dein Freund dein Leben verunreinigen will, treibt euch nicht mit diesem Freund um. Wer auch immer mein Leben von der Reinheit wegführen will, erlaube ich es ihm nicht. Von wem habe ich das gelernt? Von meinem Herrn Hussein. Das ist die Lehre, die mir Imam Hussein beigebracht hat. Er sagte, ein Leben, der unrein ist, ist nicht für dich als Mensch angebracht. Drittens, das Leben ist so heilig. Das Leben ist so heilig. Allah, können wir Männer und Frauen so leben? Wenn wir so leben könnten, dann würden wir nicht diese, dann würden wir keine einzige Unreinheit in unserem Leben sehen. Das hängt natürlich von unserem Glauben ab. Das Leben ist für mich so wertvoll, dass ich bereit bin, für dieses wertvolle Leben alles Schlechte, was ich in meinen Gewohnheiten, in meinem zweitens Verhalten, drittens in meiner Ethik, alles, was schlecht ist, für dieses Leben zu korrigieren, meine schlechten Eigenschaften beiseite zu legen. Wenn ich in meiner Jugend etwas gemacht habe, was schlecht war, werde ich, sobald ich verheiratet bin, dieses beiseite legen. Ich werde nicht mehr jemanden beschimpfen, ich werde nicht mehr lügen, ich werde meine Stimme nicht erheben. Ich werde nicht jemanden anschreien. Das sind schlechte Eigenschaften, das Leben ist heilig. Legen Sie das doch zur Seite. Ich werde nicht lügen. Warum tun Sie das? Warum haben Sie all das zur Seite gelegt? Warum sind Sie so rein geworden? Weil Sie auf Basis von Vernunft Ihr Leben gestaltet haben. Das ist Islam. Wissen Sie, was jetzt Islam ist? Und das ist Imam Hussein. Ich bin am Ende mit dem, was ich Ihnen heute sagen wollte. Imam Hussein sagt, meine lieben Jugendlichen, Imam Hussein sagt heute über einen Jungen, den er seinen Sohn Ali Akbar, das ist jemand, der von seinem Ethik, von seinem Verhalten, von dem, was er sagt, alles, was er hat, sieht er am meisten aus wie der Prophet. Das sind unsere Vorbilder. Ich habe heute bei mir im Zimmer über ein Thema gesprochen und ich wusste nicht, ob ich das sagen sollte oder nicht, aber ich werde es sagen. Das ist etwas, was mich sehr berührt hat. Ich sagte Hussein, mein Herr, Hussein, Hören Sie mir bitte zu. Du warst bereit, damit wir gut leben, damit wir zu Menschen werden, damit wir korrigiert werden. Warst du bereit, sogar deinen Sohn Ali Akbar zu opfern, deine liebsten Personen zu opfern? Imam Hussein ist nicht in diesen Krieg gezogen, damit wir um ihn weinen. Imam Hussein hat alles geopfert, damit 4 Menschen übrig bleiben. War ich dir so viel wert, mein Hussein, dass du bereit warst, dass dein Körper für mich in Stücke zerrissen wird? Dass dein Zainab geschlagen wird, dass dein Ali Akbar getötet wird. All das ist für uns. Wir sind das Thema. Wir sind es. Wir sind der Grund. Wir. Wofür Imam Hussein sich geopfert hat. Wenn jemand noch nie sein Kind oder ein jüngeres Familienmitglied verloren hat, weiß er nicht, welche Trauer auszuhalten ist. Einer unserer Familienangehörigen hatte ein 19-jähriges Kind, der verstorben ist. Bevor ich Muharram hergekommen bin, sagte er mir nach 5 Jahren einen Satz. Ich sagte zu ihm, ich werde diesen Satz erzählen, wenn ich nach Hamburg gehe. Er sagte, ich weiß nicht, ob ich am Leben bin oder tot bin. Die Welt ist für mich bitter. Tag und Nacht sind für mich nicht mehr voneinander zu trennen. Möge Allah euch Jugendliche beschützen und bewahren. Ich will euch nicht lange aufhalten. Als Imam Hussein, als Ali Akbar zu ihm kam, um Erlaubnis zu bitten, sagte er einen Satz und sagte, mein Akbar, frag zuerst diejenigen, die im Zelt sind, und verabschiede dich von ihnen. Als er dorthin gegangen ist, haben sich alle Tanten und Schwestern um Ali Akbar versammelt. Sie haben ihn alle umgeben. Wissen Sie, was sie sagen? Sie sagten, Alija, geh du bitte nicht. Wenn du gehst, wird dein Vater und sein sterben. Beeil beeile dich nicht so. Warum bist du so hastig? Ali Akbar, siehst du nicht, dass wir niemanden haben werden? Wenn du jetzt auch noch gehst, wer soll uns beschützen? Ich weiß nicht, ob sie sich das vorstellen können, das, was ich ihnen sagen will. Ali Akbar löste sich von dem Kreis, der ihn umgeben hatte und ihn nicht rausgehen lassen wollte. Als sie die Stimme und den Schrei von Ali Akbar hörten, rannten die Tanten und die Schwestern aus dem Zelt heraus. Jeder von ihnen nahm den Gewand von Ali Akbar. Einige von ihnen nahmen sein Pferd und wollten es festhalten. Imam Hussein sieht diese Szene, wie Ali Akbar losziehen will, aber die Familienangehörigen, die Schwestern und Tanten, ihn nicht ziehen lassen wollen. Als Imam Hussein das sah und Ali Akbar sah, dass sie Ali Akbar nicht ziehen lassen wollen, Imam Hussein ging es auf einmal anders. Wie fühlte er sich an? Im Maktal steht, Imam Hussein war in einem sterbeähnlichen Zustand, als er diese Szene sah. Lassen Sie mich zu einem Ende kommen. Es ist die achte Nacht. Und an anderer Stelle, wo Imam Hussein auch in einem ähnlichen Zustand war, einem Todeszustand, weinen Sie heute laut, meine Lieben. Weil Imam Hussein neben dem Leichnam seines Sohnes Ali Akbar laut weinte. Als die Feinde sahen, dass Imam Hussein laut weint, haben sie laut Hurra geschrien und sich gefreut. Auf einer anderen Stelle kam aber Imam Hussein in einem todesähnlichen Zustand, als er sein Gesicht auf dem Gesicht von Ali Akbar legte. Und sie sahen, dass auf einmal Hussein laut schrie und sagte: mein Sohn Ali, ruft alle, ja, Hussein.